Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Sie glaubt an Gesundheit durch Alltag, Achtsamkeit und ein gutes Leben im Gleichgewicht. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Er glaubt an Gadgets, Daten, Innovationen und dass Technologie der Schlüssel zur Langlebigkeit ist. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Der Health, Tech und Longevity Podcast. Powered by Years, Europas modernster Longevity-Klinik. Und Performula, den ärztlich formulierten, hyperpersonalisiertesten Premium-Supplements.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin der Nerd. Und heute sprechen wir über ein ziemlich spannendes, teilweise vielleicht auch ein bisschen gruseliges Thema. Ja, wir werden über etwas sprechen, wovon, ich sage jetzt mal, die meisten Leute wissen, dass es nicht 100% gesund sein kann. Aber trotzdem machen wir es. Und es ist etwas, wovon ich zumindest in meinem Fall davon sprechen muss, dass ich dieser Sache relativ viel zu verdanken habe, was meine Karriere angeht. Ja, also es hat Lows und Highs, ja, viele Highs. Und ich spreche nicht von Kokain, also falls das jemand gerade irgendwie denkt, sondern wir sprechen über Social Media und Smartphones. Und wir haben dafür heute eine ganz tolle Gästin am Start, ja, nämlich die liebe Elisabeth Koblitz, die ich witzigerweise aus der Kita kenne. Ja, Shoutout ja an Hamburg und Kita, nee, sagen wir ja nicht, ne, was es ist.
Unsere Kinder waren da, nicht wir beide.
Ja. Stimmt, ja, genau, unsere Kinder waren da. Ne? Und Elisabeth ist nicht nur eine Newsfluencerin, was wir nachher auf jeden Fall auch besprechen, was das eigentlich ist, ja, sondern auch seit einigen Monaten konstant auf der Spiegel-Bestsellerliste mit einem ganz tollen Buch, wo wir auch drüber sprechen werden, nämlich Alle haben ein Smartphone, wo es in Anführungsstrichen eigentlich um Kinder geht. Und deren Nutzung mit Social Media, wo ich aber beim Lesen ganz oft gemerkt habe, ich fühle mich ja auch ertappt, ja, was eigentlich hier passiert. Genau, also herzlich willkommen.
Ja, danke. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Und bevor wir ganz viel über dich erfahren und dich mit Fragen löchern, frage ich erstmal ganz kurz in unserem
Pulscheck.
Du bereitest dich ja immer besonders vor mit deinen Selbstexperimenten auf unsere Folgen. Was hast du denn für die heutige Folge erlebt oder nicht erlebt, erfahren? Was gibt's Neues?
Also das Experiment für diese Woche war ja relativ einfach. Ich habe quasi einfach Social Media Abstinenz gemacht. Okay, gut, da hast du recht. Ja. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, 5 Tage kein Social zu benutzen. Es wurden dann am Ende nur 3 Tage.
Habe ich es aber nicht gemerkt die Woche.
Ich habe nichts gepostet.
Aber WhatsApp?
Okay, wenn wir so präzise direkt starten wollen in dem Podcast, ja, dann die gängigen Social-Media-Posting-Kanäle der Selbstdarstellung, wenn du so möchtest. Ja, also ich habe diese Woche kein Instagram benutzt ja, und kein LinkedIn benutzt und habe dann tatsächlich anhand, wie ihr wisst, ja, ich habe ja 2 Variables mal getestet, was das eigentlich mit meiner Gesundheit macht. Mhm. Ja, und ich habe jetzt ja seit vielen Wochen, weißt du ja, ich bin ja nur am Reisen gerade, eigentlich bei Whoop nur gelbe Werte gehabt. Ich habe es nicht geschafft, wieder in den grünen Bereich zu bekommen. Mhm. Jetzt habe ich 3 Tage kein Social gemacht und wissend, dass ich fast alle Variablen gleich gelassen habe, also gleicher Sport, die gleichen Supplements und Co. Shoutout an Performula-Werbung. Habe ich es wirklich geschafft, die letzten 2 Tage wieder auf grün zu kommen. Ne? Und mein Stresslevel war niedriger. Ich bin jetzt bei 69 einmal grün gewesen, heute 78%. Was insofern aber krass ist, weil mein Schlaf die letzten Tage eher schlecht war und wir ja auch in einer Veranstaltung waren, wo ich als Introvertierte ja auch teilweise ein bisschen leide, wenn es sehr laut wird. Ja? Wo ich dachte, dieser Tag geht auf jeden Fall voll den Bach runter und ich war trotzdem grün. Und meine Hypothese ist, dass es gar nicht so der Instagram-Reel- und TikTok-Content ist, der mich in Anführungsstrichen krank macht, sondern, also was heißt Hypothese, ich weiß es eigentlich, ne? Mir hat es gut getan, nichts zu posten, weil ich halt schon so ein kleines Äffchen bin, dass wenn ich poste, dann nehme ich mir vor, nicht zu gucken, wie performant das ist, aber ich gucke dann trotzdem.
Nimmst du dir vor, wirklich?
Ja, eigentlich schon, ne? Also ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, dass ich sage, wichtiger ist, dass ich die Botschaft raustrage, als wie die Botschaft resoniert. Ne? Weil ich eigentlich einen klaren Plan habe, was ich sagen will. Aber ich gucke dann trotzdem auf Views und Impressions und so. Und das ist dann eher so, dass ich dann auch mehrmals die Stunde gucke.
Okay.
Was absolut irre ist, ja. Und mein Gefühl ist, dass, man kriegt ja auch Likes, ja, dass das irgendwie für mich mir nicht gut tut.
Ich denke, das ist nicht nur dein Gefühl, da gibt es ja auch irgendwie eine Korrelation zu. Wir wissen ja, dass Social Media, vor allem chronische Social Media Nutzung, was auslöst, was wir eigentlich von substanzgebundenen Süchten kennen. Also wo es auch um das Zusammenspiel von Dopamin geht. Was macht das mit unserem Cortisol, unserem Belohnungssystem? Und das ist vielleicht auch was, wo wir ja ein bisschen drüber sprechen können. Was passiert da auch wirklich neurobiologisch? Aber diese Korrelation oder diesen Vergleich gibt es, ne? Das ist wie eine Sucht. Und eigentlich brauchen wir eine Balance auch in unserem vegetativen Nervensystem zwischen diesen Cortisolreizen. Und das kann durch Social Media ständig aus der Balance gebracht werden. So ganz witzig. Ich habe letztens so ein Meme noch gesehen, dass eigentlich Telefone, ne? Hier liegen ja auch schon wieder welche, die wurden entwickelt, damit wir Leute, die weiter weg sind, erreichen können, uns connecten können. Und jetzt ist eher so das Bild, wir sitzen alle hier und haben unser Handy in der Hand. Ne? Also dieses Nebeneinander existieren. Das machen wir in die nächste Stunde nicht. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein in unsere
Sprechstunde.
Ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment, um dich ja auch zu dem Thema zu fragen. Wir merken, es ist ein Spannungsfeld, ne, aus verschiedenen Sachen. Wir merken auch direkt, wie sehr das einen emotionalisiert, ja. Und wie gesagt, du bist heute da, liebe Elisabeth. Und für dich, zumindest wie ich dich wahrgenommen habe, ja, ich wusste ja, dass du in der Kita bist und ich wusste, dass du ein bisschen Fame auch bist. Ja,
weil
ich habe dich ja eher auf Social auch gesehen, hat es wahrscheinlich ja auch maßgeblich geprägt. Ne, wo du heute bist und was du halt machst und was deine Themen auch bestimmen. Möchtest du vielleicht einmal ganz kurz dich vorstellen und so ein bisschen deinen Werdegang erzählen und welche Rolle Social dabei auch gespielt hat?
Gerne, ja. Also Social hat wirklich eine große Rolle auch in meinem Leben gespielt. Also erstmal, wo ich herkomme, ich bin wirklich klassisch ausgebildete, multimedial ausgebildete Journalistin und habe auch ganz klassisch im Journalismus angefangen. Also wirklich Lokaljournalismus, habe dann 8 Jahre in den USA gelebt, dort beim, also als Freelance-Producerin und freie Journalistin gearbeitet, unter anderem fürs ZDF. Das war so vor gut 10 Jahren, als ich dann auch gemerkt habe, dass Social Media immer größer wurde. Und ich hatte mich damals ehrlicherweise als Privatperson dort angemeldet. Ich habe auch 3 Kinder, die sind alle in den USA geboren. Und 2015, frisch gebackene Mutter, wollte ich einfach mal gucken, was machen eigentlich die deutschen Mamas so.
Ja.
Und da habe ich mich auf Instagram angemeldet und schnell gemerkt, wow, A, hier sind ganz schön viele Leute. B, alles wunderschön hier. Also damals war ja Instagram noch eine totale Inspirationsplattform, keine Informationsplattform, also überhaupt nicht politisch, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da sieht man auch, wie schnell sich diese digitale Welt wandelt. Und habe dann aber auch so als Journalistin gedacht, ja, okay, hier verbringen sehr viele Menschen sehr viel Zeit. Und das ist irgendwie so eine schöne Bubble. Und habe gedacht, eigentlich wäre es auch ganz gut, dieser schönen Welt mal so ein bisschen mehr Realität einzuhauchen und habe tatsächlich damals angefangen, unter wunderschön, damals waren es wirklich nur so einfache Instagram-Kacheln, wo man irgendwie das Avocado-Toast gepostet hat, oder irgendwie Interior und dann habe ich Fotos gemacht und darunter aber politische Inhalte geteilt. Also so, das ist heute im politischen Washington passiert. Und ich hatte damals noch eine kleine Community, also mir sind hauptsächlich auch Mütter gefolgt und die haben gesagt, boah, danke, ich hätte das alles gar nicht mitbekommen, ich gucke gar keine Nachrichten mehr. Da habe ich schnell gemerkt, okay, da ist ein Markt, wir versuchen die ganze Zeit die jüngere Generation zu erreichen im klassischen Journalismus, so können wir die erreichen. Und so habe ich halt angefangen, das auf meinem Kanal aufzubauen und mich tatsächlich selbstständig gemacht jetzt als Newsfluencerin. Also ich fasse News kompakt auf Instagram zusammen, aber mittlerweile ist es nur ein kleiner Teil. Ich sage immer, Instagram ist mittlerweile meine digitale Visitenkarte, weil ich mittlerweile eine eigene News-App habe für interessierte Frauen mit wenig Zeit und interessiere mich aber auch für dieses Thema sehr, Social Media im Allgemeinen, weil ich natürlich in den vergangenen Jahren sehr viel damit zu tun hatte, beruflich. Also es ist ein Werkzeug für mich tatsächlich.
Gab es den Begriff Newsfluencer eigentlich schon vor dir?
Nee, tatsächlich nicht.
Das muss man einmal hier kurz festhalten.
Ja.
Ne? Also das sind ja Props an dich, ne? Weil das ganze Thema, also Inhalte, auch super komplizierte Inhalte, ne? Muss ich ja ehrlicherweise sagen, du hast ja nicht irgendwo in den USA gelebt, also jetzt nicht irgendwie Malibu Beach oder so.
Nee.
Ne? Du warst ja in Washington selber, ne? Auch zu wirklich auch, ich sag jetzt mal, turbulenten Zeiten, die du mitbekommen hast. Und da hast du ja Informationen, ich sag jetzt mal, auch mit normale Alltagssprache
genau.
rausgebracht. Mhm. Ne? Also das fand ich zum Beispiel immer gut, weil es irgendwie snackable war, um zu konsumieren, gleichzeitig aber so einen Tiefgang hatte, um das halt zu verstehen, aber eben im Instagram. Ich kannte das bis dahin gar nicht.
Dankeschön. Ja, also tatsächlich habe ich meinen Beruf selbst kreiert. Ohne, also ich habe mir, heutzutage kann man sich das gar nicht vorstellen, aber ich habe auch damals gar nicht gedacht, dass ich mich mal damit selbstständig machen kann mit Social Media. Und ich wurde ehrlicherweise auch von vielen Kolleginnen und Kollegen belächelt, so nach dem Motto, ist ja schön, was du da auf Instagram machst. Aber das war damals irgendwie auch sehr unattraktiv und viele, sage ich mal, ältere Kolleginnen und Kollegen haben darin gar nicht so die Chance gesehen, wo ich auch sage, man, schade, wären wir da mal irgendwie ein paar Jahre früher irgendwie reingegangen. Genau, ich habe dann immer so versucht zu erklären, was ich mache und habe dann gesagt, ja, im Prinzip bin ich Influencerin, nur halt für News. Was aber nicht bedeutet, dass ich irgendwie dass ich meine Community beeinflussen möchte, sondern mir geht es eher darum, sozusagen die Gesellschaft und vor allen Dingen Frauen, weil es ist einfach so, viele Frauen haben Jobs, haben Kinder, zu pflegende Angehörige und haben keine Zeit, sich zu informieren. Und ich möchte sie im Prinzip befähigen, denen die Informationen zu geben, um eben mitreden zu können. Wir leben in einer immer komplexer werdenden Welt und dass man da irgendwie fundierte Informationen hat, um eben auch eigene Entscheidungen zu treffen.
Super spannend und auch, finde ich, eine super Zielgruppe. Total spannend, das zu hören, wie sich das entwickelt hat. Ich habe mich gefragt, du hast ja das schon das Stichwort Werkzeug verwendet, ne? Und wir haben ja so ein bisschen schon jetzt gerade das böse Social Media angeteasert im Pulscheck. Und ich habe auch so eher versucht, ein differenziertes Bild zu haben, weil wir nutzen es. Das ist ein Raum der Verbindung. Social Media ist irgendwie was, wo wir vielleicht schneller an Informationen kommen. Gleichzeitig natürlich kann es auch ein Stressor sein. Jetzt ist natürlich eigentlich so der, in meinem Empfinden, der Mehrwert von News, dass die aktuell und schnell sind und dadurch vielleicht auch eher viele sind, ne? Dass es immer zack, zack, zack ist. Wie balancierst du das? Also, dass wir den Aspekt Stress und Überforderung, aber trotzdem Aktualität, wie machst du das?
Du musst ja immer schnell sein.
Ja, ne? Also man muss auch dazu sagen, ich teile das total, weil ich finde, dass die Welt sich in den letzten 10 Jahren, also wenn ich vergleiche, wie ich angefangen habe, komplett verändert hat. Also da müssen wir nicht drüber reden. Es gibt eine Gleichzeitigkeit von Krieg und Krisen. Das gab es vor 10 Jahren nicht. Gleichzeitig ist eben auch die digitale Welt viel schneller geworden und somit eben auch die Art und Weise, wie wir uns informieren. Und ich merke das selber auch an meinem Informationsverhalten. Ich muss mich ja auch immer informieren, wie das sich bei mir verändert hat und ich auch mittlerweile viel Überforderung spüre. Und das ist auch ganz klar. Im Prinzip, die Kriege in der Ukraine oder im Gaza-Streifen, die werden quasi live übertragen, ja. Und das erlebe ich als Journalistin. Ich berichte auch über diese Kriege. Und dann werden mir aufgrund des Algorithmus solche Inhalte eben auch in meine Timeline gespült. Inhalte, die mich in den Schlaf verfolgen von sterbenden Kindern, von leidenden Müttern. Und dafür ist unser Gehirn, das weißt du besser als ich, einfach nicht gemacht. Dieses ständige Scrollen. Und das ist auch immer so etwas, was ich auch immer wieder mit meiner Community bespreche. Es geht im Prinzip darum, einen gesunden Nachrichtenkonsum zu entwickeln. Und das bedeutet eben auch beispielsweise, wenn ich merke, boah, ich bin wie so ein Nachrichtenjunkie, weil ich die ganze Zeit die aktuelle Entwicklung verfolgen muss. Aber es tut mir nicht gut, weil permanent Informationen auf mich einprasseln, dass ich mal einen Schritt zurückgehe und überlege, okay, in welchen Momenten am Tag habe ich eigentlich die Kapazität dafür, mich zu informieren? Welche Quellen tun mir denn gut? Welche sind eher effektheischend und irgendwie auf Clickbaiting aus? Und sich da auch wirklich, genau wie beim allgemeinen, insgesamten Social-Media-Konsum, auch beim Nachrichtenkonsum wirklich lieber hinzusetzen, das zeitlich zu limitieren und sagen, okay, jetzt habe ich die Kapazitäten, um mich zu informieren.
Und ich finde, es macht ja auch so eine Abnutzung, Abstumpfung, ne? Das finde ich immer so ganz erschreckend, ne? Man hat dieses Dopamin-Hopping und da kommt noch was und da geht was rein und irgendwie ist es ja logisch, dass der Körper irgendwann die Rezeptoren herabreguliert. Ja. Wir kriegen immer mehr Reize und um irgendwie überhaupt noch einen Kick zu kriegen, muss die Dosis dann hochgehen und diese Abstumpfung auch zu merken, also auch im Vergleich zu so Aktivitäten wie Lesen, was ja eigentlich uns total gut Natur ist, die konkurrieren ja jetzt erstmal mit sowas Schnelllegen, was so ganz heftig ist. Ich finde das schon auch faszinierend und beunruhigend, wie das wirklich genau wie so eine Sucht dann ist, dass man auch so Entzugssymptome haben kann. Also ich weiß nicht, ob du es so erlebt hast jetzt in deinem kleinen Pause, aber man hat ja schon erstmal so eine Tendenz und so eine Neugierde und vielleicht so eine Unruhe, wenn man sagt, okay, ich meine Droge, sage ich jetzt mal überspitzt, Social Media, dann gehe ich jetzt mal auf kalten Entzug.
Also ich finde,
das ist ja körperlich.
Sucht finde ich total spannend. Ich kenne Leute von früher, die haben immer sich aus Praktikabilität und so Habits und Gewohnheit, wenn die an die frische Luft gegangen sind, haben sich eine Zigarette angezündet. Mhm. Ohne dass sie Bock hatten, überhaupt zu rauchen. Ich habe so, warum rauchst du? Warum? Der so, ja, aber ich mache das halt, ne? Und ich habe diesen Move, dass ich einfach zum Smartphone greife und eine App öffne. Ich will gar nichts nachgucken.
Ja. Ja.
Ne? Sondern ich mache das einfach. Ja. Das ist, also ich finde, das ist total das
richtige Beispiel. Reflex geworden. Ja. Also wir machen uns darüber gar keine Gedanken. Und auch deswegen war es mir so wichtig, dieses Buch zu schreiben, weil ich auch einfach mal wissen wollte, okay, was ist so ein Gefühl? Und gibt es da auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu? Und es ist tatsächlich so, dass es mittlerweile einige Untersuchungen gibt, die eben auch sagen, dass zum Beispiel bei Menschen, die stark jetzt nicht eine Sucht entwickelt haben, aber trotzdem stark abhängig sind von Social Media und Smartphone, die stresst es eher, wenn sie beispielsweise ihr Telefon gar nicht zur Hand haben und gar nicht eben so unterbewusst mal checken können. Und da muss man auch mal irgendwie in die selbstkritische Reflexion gehen und sagen, also mir fallen Momente in meinem ich habe meinen Konsum jetzt auch so ein bisschen gewandelt in den letzten Monaten, aber ich weiß noch, ich hatte eine Zeit, das hat mich gestresst, wenn ich zum Beispiel einen Wocheneinkauf machen wollte und ich habe aus Versehen mein Handy vergessen.
Ja.
Da hatte man ja immer im Gefühl, irgendwie was fehlt. Ja.
Was man so abhängig davon wird, aber auch so, ich finde es spannend, diese körperliche Komponente, weil das kennen wir wirklich von Süchten, dass wir mit Unruhe reagieren, mit Nervosität und dass das wirklich so einen Dauerstress macht. Ne? Wir sehen ja auch wirklich einen Cortisolanstieg darüber und auch mit der Konzentration, ne, so eine Fragmentierung.
Absolut, also auch ein wichtiger Punkt. Ja. Ne? Also Konzentrationsfähigkeit, wo wir alle im Gefühl haben, wir sind weniger konzentriert, kürzer konzentriert und auch da gibt es wirklich eindeutige Studien. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Vergleich schon mal gehört habt, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist als die eines Goldfischs.
Ist es so?
Also habe ich mich auch gefragt. Ja. Tatsächlich, ich kann alle beruhigen. Also es hieß irgendwie, der Mensch hat 8 Sekunden, der Goldfisch 9 Sekunden. Und das ist eine Studie aus dem Jahr 2015 von Microsoft. Und die wurde mittlerweile widerlegt, weil die fehlerhaft erstellt wurde. Und natürlich
beruhigend.
Sich das menschliche Gehirn mit einem Fischvergleichen, mit dem eines Fisches. Aber es ist tatsächlich so, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne mehr als halbiert wurde in den letzten nicht mal 20 Jahren. Also 2006 lag der Wert, glaube ich, bei 2,5 Minuten. Ja. Dann 2012, als es ja schon Smartphones gab, 75 Minuten. Und seit 2016 liegt der Wert konstant bei 47 Sekunden. Und jetzt kann man sich ja fragen, ach, okay, konstant hört sich ja gut an, dann verschlechtert sich das ja auch nicht. Und tatsächlich liegt das daran, dass wir uns mittlerweile auch daran gewöhnt haben, permanent zwischen Geräte, zwischen Anwendungen, zwischen Apps hin und her zu switchen. Das verursacht aber eben das, was du angesprochen hast, ein erhöhtes Stresslevel die ganze Zeit, weil wir mental permanent herausgefordert sind. Kinetische Aufmerksamkeit wird das in der Wissenschaft genannt. Und deswegen ist das eben total schädlich für uns.
Das kann ich total bestätigen, sowohl von meinem persönlichen Empfinden erleben, weil ich so denke, wie ich im Studium, wie ich da sitzen konnte und aufnehmen konnte und zuhören konnte und dass das einfach viel, viel herausfordernder ist.
Du hast 2 Studien nebenbei gemacht.
Ja, ich habe lange studiert, Wahnsinn. Stimmt. Und scheinbar, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich einfach keinen Bock mehr habe. Aber ich habe auch das Gefühl, man kann es wieder ein bisschen zurückerlernen vielleicht auch. Ne? Das ist ja vielleicht was, wo wir nochmal über Strategien sprechen. Ein Begriff, den ich in dem Kontext total liebe, wie heißt den? Es gibt so eine tolle Harvard-Professorin Amy, die diesen Time-Konfetti-Begriff so geframed hat oder postuliert hat, dass uns oft, ne, wir haben so eine halbe Stunde und denken, oh ja, können wir das und das machen? Dann ist die halbe Stunde vorbei und wir wissen gar nicht, was wir gemacht haben, weil wir haben hier kurz geguckt, da geklickt, da kam was. Und dieser Time-Konfetti-Begriff zeigt das so, alles fragmentiert so ein bisschen, aber wir haben gar kein Produktivitätsgefühl und wissen gar nicht, wo unsere Zeit hingeht. Und eigentlich haben wir ja eine Zeit, wo wir alle denken, Zeit ist ja ein kostbares Gut, alle haben Zeitmangel. Und das ist so ein Widerspruch, ne? Weil irgendwie, wir kennen das alle, auf einmal sind wir im Handy so vertieft und die Zeit ist vorbeigegangen.
Also oder man möchte eben nur mal kurz was nachgucken, so geht es mir oft in Recherchen. Ja. Und dann lande ich automatisch unterbewusst auf Instagram und gucke mir belanglose Reels an. Ja?
Da hätte ich eine Frage an euch beide. Ne? Wie ist es eigentlich, und wir werden ja nachher noch stärker über Algorithmen sprechen, wie ist es, was macht es eigentlich mit Stress und Emotionen, Gefühl, wenn du swipest und du siehst einmal Krieg, Leid und Prügelei und dann Katzenvideos und dann cute Mama-Videos und sowas. Also die emotionale Achterbahn und die Färbung ist ja innerhalb 47 Sekunden können das ja 5 verschiedene Emotionen sein. Mhm, ne? Ist das gesundheitlich okay, Anne?
Schön, dass du wieder mir eine rhetorische Frage stellst. Naja, ich versuche mir das schon allein immer mit so einem Bild vorzustellen. Morgens, wenn ich als allererstes in mein Handy greifen würde und auf Social Media gehe, als allererstes, dann ist das, als lasse ich Leute in mein Schlafzimmer, irgendwen, wo ich gar nicht weiß, wer reinkommt. Das ist ja sozusagen, was passiert. Krass, weil ich das ja null kontrollieren kann. Und das passiert natürlich, wie du es beschrieben hast, total viel, ne? Weil ich weiß ja gar nicht, was mein Feed mir zeigt oder was mir jemand schickt. Natürlich ist es ein Dauerstress für den Körper, ne? Wir sehen, dass die Cortisol-Level hochgehen, aber wir sehen auch diese Herabregulation, so eine Abstumpfung von den Dopaminrezeptoren, weil es auch ein Schutzmechanismus ist. Es ist ja eine krasse Überforderung, wenn man sich vorstellt, wie viel wir überhaupt mitkriegen. Und von Patientinnen kenne ich es oft, dass die wirklich durch Medien verschiedenster Art extrem in Angstzustände kommen, dass das eine Überforderung gerade ist. Ne? Und deswegen bin ich aber auch so, finde ich diesen Begriff Werkzeug gut, dass wir überlegen, wie können wir es denn smart nutzen, weil wir drei hier, würde ich sagen, würden jetzt nicht sagen, okay, gar kein Social Media mehr, kein Handy mehr, das ist die Lösung. So funktioniert unsere Welt auch nicht mehr. Aber wie können wir es denn, also wie können wir denn anders damit umgehen? Was brauchen wir? Ne? Und vielleicht hast du auch natürlich Erfahrungen dazu, oder sowohl persönlich als auch aus deinem Buch, das würde mich total interessieren. Was kann man empfehlen?
Also genau, ich finde erstmal, diese Erkenntnis ist total wichtig und hat mir auch geholfen, da so ein bisschen Abstand reinzubekommen, zu sagen, es ist ein Werkzeug. Also Social Media ist ein Werkzeug, Smartphone ist ein Werkzeug und es geht um den Umgang, ja, wie wir damit umgehen können. Ähnlich wie ein Feuer oder ein Messer, kann total nützlich sein, kann aber auch eine Waffe werden. Und das Spannende ist eben, und dann sind wir ja vielleicht auch so ein bisschen bei diesen Dark Patterns, also bei den dunklen Mechanismen, die im Hintergrund laufen. Aber ich finde es total hilfreich, sich das einmal bewusst zu machen, wenn wir dann später auf die Strategien kommen, dass man darauf nicht mehr so einfach hereinfällt. Wir dürfen nicht vergessen, diese ganzen, und ich meine jetzt vor allen Dingen Social Media Apps, die uns ja wirklich auch süchtig machen. Sie machen uns süchtig, weil es genau darum geht. Die ganzen Plattformhierarchien, die wollen unsere Zeit. Das ist ihre stärkste Währung. Die Währung heißt nicht Dollar und nicht Euro, sondern sie wollen unsere Zeit. Denn das bedeutet, wissen wir alle, Datensammlung, dann können sie Werbung schalten, personalisiertere Werbung und so steigt.
Böse Werber.
Man muss es einfach wissen, ja. Und wie machen sie das? Das sind ganz viele Mechanismen, die im Hintergrund laufen, die sich die allermeisten, denen sich die allermeisten gar nicht bewusst sind. Also zum Beispiel diese Tatsache, dass du kein Ende im Feed hast. Ja. Ja? Also du scrollst und scrollst, wischst nach oben, links und rechts, immer was Neues. Dann auch die Tatsache, dass, du hast es gerade angesprochen, wie unterschiedlich die Inhalte sind. Nicht jeder Inhalt, den du siehst, passt zu dir oder gefällt dir. Aber wenn dann irgendwie das dritte Video genau zu deinen Interessen passt, das führt wiederum dazu, dass es einen erhöhten Dopaminausstoß im Hirn gibt und dein Hirn will weitermachen. Du willst das nochmal fühlen, ja? Dann die Tatsache, dass Videos automatisch abspielen. Das heißt, uns wird die Entscheidung genommen, ob wir das Video überhaupt sehen wollen.
Das ist der Killer-Move.
Läuft einfach.
Ja.
Es gibt auch da kein Ende, wie bei einem Film. Du setzt dich hin, guckst einen Film, irgendwann gibt es ein Ende. Hier ein Video nach dem anderen läuft und läuft.
Jemand
und
geht
läuft.
Einfach und haut dir eine Spritze rein.
Ja.
Du kannst nichts machen, ne?
Du kannst nichts machen und du kannst auch nichts machen, dass sich dein Feed immer weiter personalisiert. Das finde ich zum Beispiel auch als Mutter total wichtig zu wissen. Denn selbst wenn du dieselben Apps irgendwann verwendest wie deine Kinder, weißt du gar nicht, welche Inhalte deinem Kind angezeigt werden, weil das natürlich ganz andere, ein ganz anderer Algorithmus ist als deiner. Deswegen kannst du es eigentlich gar nicht beurteilen, ob das, was dein Kind da jetzt sieht, potenziell schädlich oder gefährlich für dein Kind ist. Ja, auch das finde ich total spannend zu wissen. Dann diese Push-Notifications, dieses ständige Ping, Ping, Ping. da ist der Mensch einfach für gemacht, dass wir natürlich nachsehen wollen, okay, was ist jetzt passiert? Er hat einen Freund geschrieben oder ist auf einer Plattform irgendein Video online gegangen. Wir sind soziale Wesen, wir wollen Informationen sammeln und auch hier werden wir eben manipuliert. Und dass man das einfach weiß, um eben auch zu überlegen, beispielsweise ich als Journalistin kann sagen, okay, ich muss eigentlich immer so schnell wie möglich informiert sein. Mittlerweile habe ich aber alle Push-Notifications abgestellt, weil ich gemerkt habe, dass mich das unterbewusst immer stresst, unterbewusst immer aus meinem Workflow rausreißt und das einfach nicht gut ist für mich.
Mhm. Ja, da kann ich mich anschließen. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang. Ich hatte auch viel mehr Tracker früher, unter anderem meine Apple Watch. Und ganz am Anfang hatte ich Push-Notification auf meinem Unterarm wirklich so. Und als ich das mal ausgestellt habe, habe ich erstmal gemerkt, dass so eine Ruhe reinkommt. Und jetzt habe ich auch mein Handy immer nicht stören Modus, weil ich möchte entscheiden, sogar wer mich anruft, aber ich möchte einfach entscheiden, wann Informationen reinkommen können. Und das hat mich, also ich kann da nicht mehr raus aus diesem Modus, weil ich das so liebe, diese Ruhe da drin.
Mhm.
Und das ist auch trotzdem habe ich nicht das Gefühl, ich verpasse was, ne? Weil wir können ja immer noch proaktiv uns entscheiden, das zu nutzen.
Genau, und sich auch, das habe ich zum Beispiel während meiner Buchschreibephase angefangen, WhatsApp. Ihr habt ja auch gerade über WhatsApp gesprochen, da kann man sich ja auch drüber streiten, ob das eine Social-Media-Plattform ist.
Kann man sich drüber streiten, ja.
Kann man sich drüber streiten, machen wir ja gern.
Ich würde sagen, ja.
Danke. Das war nicht abgesprochen.
Aber meine Stimme zählt zweifach, also unentschieden.
Aber Thoren war offline die Woche.
Das auch hier wieder, ne? Wir diese auch das ist wieder so ein Suchtfaktor, weil wir, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind soziale Wesen. Wenn du die Lesebestätigung drin hast, dann ist da, alles wird plötzlich dringlich. Man denkt, oh mein Gott, ich muss ihr jetzt noch antworten, sonst denkt sie vielleicht, dass ich sauer bin oder dass ich mich nicht für sie interessiere und dass man sich davon
befreit. Diese blauen Häkchen, ja, ne?
Die habe ich ausgestellt.
Ja.
Also das sind einfach so kleine Tricks und ich entscheide jetzt, ich habe morgens immer eine Stunde, wo ich meine WhatsApp beantworte und mittlerweile irgendwie am späten Nachmittag nochmal. Und das wissen mittlerweile auch die Leute, mit denen ich häufig kommuniziere, dass man sich von dieser permanenten Verfügbarkeit, dieser permanenten Dringlichkeit, alles muss jetzt sofort passieren heutzutage, davon mal wieder so ein bisschen befreit.
Da muss ich einmal kurz meinen Vater loben. Der hat den Oberboss-Move, von dem habe ich auch eigentlich gelernt. Anne weiß auch, dass sich daraus bei mir Patterns entwickelt haben, die sie nicht so gut findet. Ja? Aber mein Vater hat immer, egal was passiert, eine Out-of-Office-Reply drin. Ne? Der hat immer eine Abwesenheit-Notiz drin. Und da steht nicht mal Hallo, danke für Ihre E-Mail. Da steht so, Hallo, E-Mails werden einmal am Tag um 17 Uhr gelesen.
Richtig gut.
Und das ist, die hatte jeden Tag drin und so. Ja, das heißt, die Leute wissen ganz genau, es gibt keine Availability.
Ja.
Ja, und er entscheidet darüber, wann er antwortet. Und er liest sie halt alle an einem Stück um 17 Uhr. Ne? Er liest auch mal zwischendurch E-Mails, aber es geht ganz oft einfach um Expectation Management. Ja, ne? Einfach so ganz klar zu sagen und die Grenzen halt einzuziehen. Und das habe ich natürlich irgendwann auch von ihm abguckt. Deswegen habe ich so ein bisschen die Tendenz, nie E-Mails zu lesen. Ich habe vielleicht Geschäftspartnerinnen, denen das nicht immer gut gefällt. Aber das hilft mir total. Ich fühle mich gar nicht mehr verpflichtet, überhaupt zu antworten bei manchen Sachen. Wissend aber, ne, dass eigentlich die sozialen Erwartungshaltung uns gegeneinander eigentlich in eine andere Richtung halt gehen. Und diese blauen Häkchen, da weiß ich noch früher, das war immer auch so ein Thema, gar nicht so sehr im Sinne von, oh, die andere Person, ja, was denkt die über mich, sondern bei mir geht es darum, hat die Person meine Nachricht schon gelesen?
Mhm.
Also ich will eigentlich eher diese Konfirmation halt haben. Das ist schon crazy.
Aber davon muss ich dann auch befreien. Das ist eigentlich ganz gut.
Ja, ich arbeite. Ja, krass, auf jeden Fall. Was alles so in einem halt passiert. Ich finde, wir haben ja schon oft über das ganze Wort Sucht, ne, gesprochen. Vielleicht nur einmal ganz kurz, ne, damit wir es einmal haben, wollt ihr vielleicht einmal kurz erklären, was eigentlich Dopamin ist.
Genau, also haben wir oft mit rumgeworfen, hier gerade auch schon ein bisschen Dopamin-Hopping gemacht. Ja, Dopamin kennen wir so im Volksmund als das Glückshormon. Es ist ein Neurotransmitter, ein Signalbotenstoff in unserem Gehirn. Eigentlich ist es aber nicht das Glückshormon, sondern es ist eher für die Motivation, den Antrieb zuständig. Ne?
Ah.
Und das ist was wir natürlich in vielen Lebensbereichen kennen. Das ist auch nicht per se ein schlechtes Hormon, das brauchen wir. Das ist schön, im Alltag irgendwie Antrieb und Motivation zu haben. Schwierig ist, wenn wir wirklich immer wieder diese, wie wir es heute schon mit vielen Beispielen hatten, Reize so setzen, dass dann andere Werte, wie zum Beispiel in der Natur sein, irgendwelche Aktivitäten machen, dadurch einfach sich ja runterregulieren. Und ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen willst, ob du ein gutes Bild hast, wie du immer Dopamin beschreibst, weil das ist natürlich wahrscheinlich ein Kernthema.
Nee, aber genau das ist es eben. Und das Problem ist ja, dass man, je mehr man online ist und je mehr man diesen Dopaminkick bekommt, desto schwieriger fällt es einem im realen Leben, in der realen Welt, dieses Glück, sage ich jetzt mal, zu finden, weil man immer größere Reize braucht, ja. Und damit spielen ja auch die Plattformen im Prinzip, dass du eben Stunden um Stunden online bist und dann dir plötzlich das normale Leben fad erscheint. Und das finde ich auch total schlimm. Und ich war auch in Suchtkliniken, die eben auch vor allen Dingen Jugendliche behandeln, die eine Social-Media-Nutzungsstörung, heißt das, haben. Und die müssen eben auch erstmal, also die gehen dann auf kalten Entzug, denen wird dann das Handy weggenommen, weil sie erstmal wieder dieses Glück im Alltag finden müssen. Und das finde ich halt auch total spannend. Und zu dieser Social-Media-Sucht möchte ich auch noch mal was sagen. Denn man denkt ja, oh mein Gott, wir sind irgendwie alle süchtig. Ich habe mich jetzt natürlich vor allen Dingen mit Kindern und Jugendlichen befasst. Es ist so, dass es da einen Anstieg gibt. Also 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche haben ein extrem ungesundes Verhalten. Sie sind noch nicht süchtig, aber die Kinder- und Jugendpsychiater haben gesagt, dass sie schon einen Anstieg auch an zu behandelnden Fällen haben. Spannend daran finde ich aber, also besonders gefährdet sind die Vulnerablen. Also sie haben jetzt, man kann jetzt nicht sagen, jemand hat eine Social-Media-Nutzungsstörung oder eine Sucht, sondern es gibt immer auch noch andere Risikofaktoren. Das Spannende daran ist aber, und da können wir alle im Laufe unseres Lebens in solchen Situationen kommen, dass es uns mental nicht gut geht, aus welchen Gründen auch immer. Was passiert dann? Man zieht sich zurück aus dem realen Leben, man verbringt mehr Zeit online, da gibt es auch einige Studien drüber, dass denjenigen, denen es nicht gut geht, dass die mehr Zeit online verbringen. Und dann bedingt sich das irgendwann wechselseitig. Also zum Beispiel, ich habe einen konkreten Fall, 17-Jähriger in dieser Klinik wurde eben dagegen behandelt. Dem ging es mental nicht gut, hat viele, viele Stunden auf TikTok verbracht und dann wurden ihm eben auch diese entsprechenden Inhalte angezeigt. Ja, also von Menschen, denen es nicht gut ging und das wurde immer mehr und immer mehr. Und er hat das so beschrieben, dass er sagt, irgendwann hatte ich das Gefühl, die ganze Welt ist traurig, alles ist aussichtslos. Und das ist eben genau das Problem, dass dann Social Media bestimmte Symptome, wie jetzt in dem Fall bei einer Depression, aber auch Angststörungen oder eben Essstörungen, dass die dadurch verstärkt werden können. Und da finde ich schon, das muss man einfach wissen und ich will jetzt auch nicht zu politisch werden, aber da sehe ich eben auch die Plattformbetreiber in der Pflicht. Da muss sich etwas ändern, denn aktuell ist es so, dass ein Algorithmus nicht bestimmt, ob Inhalte für denjenigen gut oder schlecht sind, denen geht es nur darum, denjenigen maximal in dieser App zu halten. Und da sehe ich halt ein riesiges Problem drin. Ja.
Ja, es ist
und das ist ja auch kein technischer Defekt, sondern das ist eine bewusste Entscheidung.
Das ist by Design, ja. Ne? Das ist das Business Model. Ich finde, du hast ja das Wort vulnerabel gesagt. Ich glaube, das muss dann nochmal erklären. Also sind dann wahrscheinlich Leute mit, keine Ahnung, vielleicht einem geringen Selbstwertgefühl, volatile Menschen.
Das ist natürlich immer hochkomplex, das weißt du auch. Essstörungen sind hochkomplex. Das hängt vom Charakter an, von anderen Prädispositionen, von irgendwie dem sozialen Umfeld oder.
Ja, absolut. Also ich meine, ich behandle nur Erwachsene, aber ich kenne das genau. Ich kenne auch die Studien. Essstörungen sind ein Top-Beispiel dazu, weil vulnerable heißt eigentlich verletzlich, ne? Das heißt Anfälligkeit und generell die Adoleszenz, also das junge Erwachsenenalter ist per se eine Phase, wo das Gehirn sich verändert, wo generell Chaos herrscht, wo gerade eine Anfälligkeit da ist und kommt da vielleicht noch eine familiäre Krise dazu, ne? So systemisch betrachtet, dann ist das ein zweiter Verletzlichkeitsfaktor etc., wie du sagst, multifaktoriell. Aber das ist ja ganz wichtig zu wissen, das finde ich immer in diesem Kontext auch Körperbild zum Beispiel spannend. Wir haben ja eigentlich nur Aufwärtsvergleiche. Also wir vergleichen uns ja immer nur mit was Krasserem, was Schönerem, was Dünnerem, was. Also klar gibt es Bewegungen wie Body Positivity, Body Neutrality, aber nichtsdestotrotz, ne, so kommt, hatten wir eben gesagt, Instagram her, es geht um Ästhetik, was Schönes. Und das ist natürlich immer der Vergleichspunkt. Und das ist natürlich was wir heute schon im Kindesalter sind Menschen damit irgendwie exponiert. Früher hatten wir vielleicht mal ein Magazin oder so, wenn wir es kaufen durften. Und ich habe die Woche noch auch eine ganz spannende Meta-Analyse aus dem letzten Jahr gelesen. Die eine Forscherin in Harvard, Laura Marciano, forscht ganz viel dazu. Und die Studie ist das Social Media Make Us Happy. Und ich fand es ganz cool, dass es auch differenziert war. Es wurde einmal betont, es ist ein sozialer Raum. Gerade introvertierte Leute können sich da connecten. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass man auch ruhig digitale Beziehungen können eine Komponente sein. Es geht um Identitätsbildung. Es geht vielleicht, wen zu finden, dem geht es genauso wie mir. Ich bin nicht alleine mit einem Thema. Das ist ja auch irgendwie da. Aber was ich auch nochmal total wichtig fand, war, wenn wir das nie haben, so einen realen Bezug, kennen wir nicht sowas wie eine, wie reichhaltig eigentlich eine Konversation ist. Die Stimme, die Mimik, dieses ganze Verbundene, das kann ja erstmal in Social Media gar nicht so rübergebracht werden. Selbst wenn wir ein Video gucken, ist es ja nicht dasselbe. Und das fand ich auch nochmal total wichtig, so in den Aspekt zu gucken. Und eigentlich sagt sie so ein bisschen dasselbe wie du. Wir müssen, es wird da sein, wir müssen damit umgehen, es ist ein Werkzeug, wie können wir es gut bedienen, was sind Tipps dazu?
Absolut. Ich habe auch ein Beispiel von einem Jungen, der extreme Angststörungen hatte, Schwierigkeiten hatte, soziale Kontakte aufzubauen im realen Leben. Und die Mutter hat mir auch gesagt, da hat er jetzt seine Peer Group online, der sich öffnen kann und wo er einfach auch so ein bisschen sozialen Austausch lernen kann. Ne? Also es hat auch viel Gutes. Oder eben, wenn du eine seltene Krankheit hast, dann kannst du dich mit anderen weltweit connecten, denen es ähnlich geht oder. Also es hat auch viel, viel Gutes. Aber es geht eben um so ein, wie soll ich sagen, so ein Gleichgewicht vielleicht, auch eine Balance zwischen digitaler Welt und realer Welt, dass wir eben wissen, und ich meine, jetzt bin ich wieder bei Kindern, Kinder müssen das eben erstmal verstehen lernen, dass dass Online-Beziehungen und Online-Unterhaltungen die echten nicht ersetzen und auch nicht gleichwertig sind. Also so, das vermittle ich auch meinen Kindern. Echte Freunde findest du nur im realen Leben, ja, und echte Verbindungen. Also was du gerade angesprochen hast, auch was wir als Empathie verstehen, auch das müssen ja Kinder erstmal lernen. Sowas lernst du ja nur im Austausch mit anderen. Wenn du jemanden in die Augen gucken kannst, wenn du seine Reaktion ablesen kannst, weißt oder lernst zu verstehen, meinte das jetzt ernst, ironisch. Das ist alles etwas, was wir nur im realen Leben lernen und fühlen.
Total. Und du hast jetzt Kinder oft erwähnt, das heißt, du managst das, bringst denen das irgendwie bei, ihr sprecht darüber. Also es geht einfach auch darum, ins Gespräch zu kommen. Und es ist jetzt nicht so bei euch Social Media Verbot. Und also wie machst du das? Einmal für deine Kids, aber auch für dich persönlich. Was hast du so etabliert?
Also, Social Media sehe ich nochmal so ein bisschen anders als digitale Geräte und Smartphones. Ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen. Das Social Media, wie wir es heute kennen, finde ich, ist kein Ort für Kinder und Jugendliche, wo man sie unbegleitet drauf loslassen sollte. Bei mir ist es jetzt so, meine älteste Tochter ist 10 Jahre alt, ist jetzt auf der weiterführenden Schule. Natürlich möchte ich auch nicht, dass sie zum Außenseiter wird. Also es geht auch um diese Balance. Da haben wir jetzt die Regel, sie darf, wenn es irgendwie TikTok-Tänze, Trends gibt, die darf sie sich angucken. Aber auf meinem Gerät, auf meinem TikTok begleitet, dass ich auch dabei bin. Das ist übrigens auch immer eine gute Situation, um eben auch so ein bisschen zu erklären, wie Algorithmen funktionieren, wie Plattformen funktionieren. Wir haben feste Medienzeiten, wo dann an einem Familiengerät bestimmte Apps erlaubt sind. Also da gucke ich schon sehr drauf. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Ich weiß auch, als Eltern ist es wahnsinnig herausfordernd. Aber da sage ich, das ist eine zentrale Erziehungsaufgabe heute. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. So, und wie mache ich das? Also ich muss sagen, ich habe auch während meiner Recherche jetzt sehr viel über mich und meinen Konsum gelernt. Ich habe mich wahrscheinlich auch immer so ein bisschen selbst verarscht, weil ich dachte, naja, wie gesagt, ich brauche ja auch Instagram irgendwie für meinen Beruf. Habe eben doch gemerkt, wie mich das sehr beeinflusst hat, wie ich dann eben doch an die Apps gegangen bin, wenn ich das nicht wollte. Und ich habe jetzt sozusagen Öffnungszeiten für mich definiert. Und wenn dann nachmittags die Kinder zu Hause sind, bin ich nicht auf Social Media unterwegs. Ich nehme mein Smartphone nicht mehr mit ins Schlafzimmer. Das war auch irgendwie so eine Entschuldigung für mich, dass ich dachte, na, da ist ja mein Wecker drauf. Also ich brauche es in meinem Zimmer. Und auch da gibt es spannende Studien. Also man erkennt ja einen extremen Konsum von Smartphones und Social Media auch daran, dass man schlechten Schlaf hat, also die Schlafqualität leidet, man schläft zu wenig, liegt eben vor allen Dingen auch daran, wenn man dieses Gerät mit ins Bett nimmt, dass man gerade abends wahnsinnige Schwierigkeiten hat, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, ihr kennt das vielleicht auch, dann wirklich Schluss zu machen. Ja, dann scrollt man doch und 40 Minuten sind rum. Das liegt auch, kann man auch psychologisch sich erklären. Das liegt daran, dass diese Selbstdisziplin, das ist eine beschränkte Ressource. Und wenn wir jetzt am Abend sehr diszipliniert sind, zum Beispiel auf Ernährung achten, da sind wir auch bei eurem Thema im Prinzip, uns gesund ernähren, auch mit dem Gerät gut umgehen, irgendwann ist diese Ressource aufgebraucht. Ja? Und deswegen fällt es uns abends so schwer, dann da diszipliniert zu sein. Das kennen viele, dass es dann eben doch die Chipspackung ist, dass es doch die dritte Netflix-Folge ist, obwohl man sich gesagt hat, heute gehe ich mal früh ins Bett. Und es ist eben die Zeit, die wir dann doch länger auf Social Media sind.
Aber das finde ich mega wichtig. Das finde ich nochmal so, müssen wir nochmal festhalten, dass es auch wirklich was Natürliches oder was ist, dass es wirklich einfach abends schwerer ist. Ja. Und dass man es nicht immer so als, oh, abends habe ich es dann wieder verkackt.
Genau.
So meine persönliche Schwäche. Ne?
Ja.
Sondern dass wir den ganzen Tag so viel versuchen, gute Entscheidungen zu treffen. Ne, wir sprechen viel über Habit Stacking oder diese Lebensstilsäulen zu verbinden, uns leichter zu machen. Und so verstehe ich dann auch deinen Tipp dabei, ne, zu sagen, okay, abends, um meine Wind-Down-Routine zu haben, um runterzukommen, einmal das Handy nicht da und dafür muss ich meinem Gehirn was anderes geben, wo ich nicht so viel Anstrengung mehr brauche.
Ja,
oder?
Weißt du, was ich jetzt mache? Ich lese jetzt ein Buch.
Das ist ja ein Geheimtipp.
Wow. Ich habe 10 Jahre kein einziges Quatsch. Buch lesen
Willkommen
können.
Willkommen in Innovationspodcast von Vorn und Anne.
Das mache ich jeden Abend. Also ich bin voll bei dir. Das Beste zum Einschlafen, lesen.
Weißt du, ja. Und ich wusste, meine Mutter hat das immer gemacht, ich wusste es eigentlich auch, aber ich dachte, ich habe gar keine Zeit, ein Buch zu lesen. Ja, ja, das Handy ist aus dem Schlafzimmer. Plötzlich habe ich seit 10 Jahren wieder Zeit, Bücher zu lesen.
Ja, und man freut sich drauf.
Aber bei deinem Mann auch?
Ja.
Weil ich finde, es funktioniert nämlich nur in der Korrespondenz, weil nämlich einer auf dem Handy rumspielt und der andere liest.
Hm? Ja.
Stimmt, das ist störend. Dann ist man so, was machst du?
Das stimmt, ja. Nee, das ist unsere Regel.
Ja.
Also es gehört nicht ins Schlafzimmer und ich lege ihm da immer schöne Bücher, die mir gefallen haben, auf seinen Nachttisch.
Ja, das macht schön, wenn man auch reden oder so.
Ja, genau.
Ja.
Und merke ich eben auch, wir haben ja auch schon über Devices gesprochen, wenn ich ein Buch lese, wie ich in den Entspannungsmodus komme und wie schnell das geht. Ich sehe dann so richtig diese Kurve, die geht nach unten und ich bin entspannt.
Ja, das Witzige ist, die Devices sagen einem das ja auch. Ne? Also die sagen ja auch, jetzt mach eine Atemübung oder lese ein Buch, um runterzukommen, weil es offensichtlich wissenschaftlich so fundiert ist, dass man das halt so macht. Mhm. Ich muss ja irgendeine blöde Bemerkung machen in diesem Podcast. Ich habe eine Zeit lang, um runterzukommen, Nachrichten über die FDP gelesen, weil das so langweilig und so beruhigend war.
Ach so, okay, kannst du beruhigend, ja?
Ja, voll, wirklich, rumzumachen. Aber ich glaube auch, das Buch ist tatsächlich auch, ne?
Vielleicht ein bisschen mehr Quality Time für dich.
Ich finde, es ist wirklich eine andere Müdigkeit, eine andere Bettschwere. Ich liebe dieses Gefühl, wenn ich ein Buch lese und dann fallen schon fast so meine Augen zu.
Ja, I feel you. Also ich liebe es auch und ich freue mich jedes Mal, wieder mein Buch weiterzulesen. Dann schafft man halt vielleicht nicht eine halbe Stunde, aber ist ja dann egal. Ne?
Genau.
Das ist schon richtig schön. Ja.
Und das ist nämlich auch wichtig, weil man hat Vorfreude und weiß genau, was kommt. Es ist halt nicht so, ne, einfach nur das Smartphone aufmachen und du gibst die Kontrolle über jemand anderen, was er entscheidet, dir auszuspielen, sondern du bist selbstbestimmt, das ist ja mir immer wichtig. Wie viel Selbstwirksamkeit kann ich eigentlich auch heute an den Tag legen? Dass man genau weiß, okay, ich freue mich heute auf Kapitel XY, ne, und den Bereich. Also das finde ich jetzt auch nochmal ein großer Unterschied.
Genau, auch zu dem, was Elisabeth sagte, mit diesem, du weißt ja beim Scrollen gar nicht, wann endet das so. Und dann blätterst du immer, sagst, schaffe ich die 2 Seiten noch? Okay, die mache ich noch. Und dann entscheide ich für mich so, zack. Also das ist wirklich so ein schönes Bild auch nochmal dafür, wie man Content, weil du weißt ja auch im Buch nicht, was passiert. Also passiert auch mal, dass man denkt, oh Gott. Ne? Also das kann ja mal kurz aufwühlen. Yeah. Aber nichtsdestotrotz ist es eine ganz, ist halt nicht dieses Time-Konfetti, sondern es ist so eine Sache. Und das finde ich ein schönes Bild. Und auch, und das liebe ich ja immer, Thor, ne? Sehr gut umsetzbar für viele Menschen, relativ günstig. Und
einfach wirklich, ich habe wieder so einen analogen Wecker an meinem Nachttisch. Und einfach, das ist ein so einfacher Hack, aber dieser Moment, das wirklich zu machen, der hat lange gedauert, aber ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Und eben auch, das führt auch dazu, dass morgens der erste Blick, ich meine, das ist ja schon schrecklich, ne, wenn man diesen Wecker auf dem Smartphone hat, der erste Blick am Morgen geht auf das Gerät, um den Wecker auszustellen, aber dabei bleibt es ja nicht, let's face it, dann checkt man ja doch sofort, wer hat mir geschrieben.
Oder, was checkst du morgens als erstes?
Wie der Post abgegangen ist.
Ne? Nee, noch was vorher?
Also,
ach so, deine Devices?
Ja, also ich werd ja von meinem Band mit Vibration aufgeweckt.
Ach, ne? Krass.
Das heißt, das macht dann...
Also das ist dein Wecker.
Ich wache meistens, wir haben ja noch die Kinder, ne? Ja. Aber entweder dadurch auf, weil mich jemand tritt oder so. Aber sonst ist es tatsächlich bei anderen Terminen ist es dann die Vibration in meinem Arm und dann ist tatsächlich das Erste. Und das ist schon der Running Gag meiner Tochter. Und ich glaube, es ist keine gute Sache, die ich hier mitgebe, ist zu sagen, und Papa, wie waren deine Schlafdaten? Weil ich so, gucke sofort auf meine Schlafdaten. Und ich bin richtig, ganz schlimm. Ne? Und ich weiß, dass Anne mir sagt, mach es anders. Erstmal auf den Körper hören, mit sich selber einchecken, ja, in den Körper hineinspüren, wie das ist. Aber da ich ja zwei Sleeping-Apps habe, gucke ich die erste App erst an. Dann bin ich entweder zufrieden mit dem Ergebnis oder nicht, gleiche mit der anderen App ab, entscheide mich dann für das bessere Ergebnis und ärgere mich dann, warum die Daten nicht 100% übereinander stimmen. So, ne? Das ist, glaube ich, keine extrem gute Morgenroutine. Aber ich muss sofort Daten angucken. Das ist das Erste, was ich tue.
Okay. Ja. Wo kein Veränderungswunsch, da keine Veränderung.
Ja.
Ne? Ja. Okay, aber das war so ein, wo du sowohl, ne, das mögen wir auch datenbasiert merkst, für dich persönlich merkst, so dieses am Abend und dass du auch nochmal wirklich, gerade wo wir so ein bisschen am schwächsten sind, dass wir da ganz klar uns managen und Grenzen setzen.
Und auch am Morgen finde ich auch total wichtig. Also natürlich, ich meine, ich habe 3 Kinder, manche Dinge müssen morgens irgendwie nochmal abgeklärt werden. Aber ich bin zum Beispiel nicht mehr, und das habe ich früher anders gemacht, auf Social Media, sondern ich sehe das wirklich als mein Werkzeug, als mein Arbeitswerkzeug. Und wenn ich anfange zu arbeiten, checke ich dann die Lage sozusagen.
Und ich finde auch, das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, diese FOMO lässt auch nach. Weil wenn man weiß, man ist sowieso einen ganzen Block nicht da. Also ich kenne das, wenn ich früher saß, viel am Computer beim Arbeiten, jetzt bin ich viel in der Klinik, das heißt weniger am Computer oder an einem anderen Computer, nicht meinem. Wenn du den ganzen Tag auf LinkedIn und Co. bist und dann bist du so dabei und es passiert ja doch immer die ganze Zeit was. Aber wenn du den ganzen Tag da auch gar nicht bist und dann nur mal punktuell für dich reingehst oder nur aus einem bestimmten Grund, ist das eine ganz andere Art des Konsums. Und das flacht auch ab, dass man das Gefühl hat, oh Gott, ich kriege ja hier gar nichts mehr mit.
Also ich finde, das ist sogar fast leichter dann irgendwann, wenn man das einmal verstanden hat, also das merke ich, muss ich auch wieder selbstkritisch sagen, als diese Balance zu finden, wenn du diese Apps aus welchen Gründen auch immer nutzen muss.
Ja.
Das habe ich nämlich jetzt vorletzte Woche auch mit Erschrecken festgestellt. Also ich war quasi den ganzen Sommer über offline. Tat mir so gut. Man wird auch nach diesem Gefühl tatsächlich süchtig, weil das so eine immense Freilung. Ruhe reinbringt. Ja. Und dann hatte ich jetzt wieder voll angefangen. In der Woche habe ich wahnsinnig viel gepostet, weil in der Welt viel los war. Und dann war ich habe das auch mental gemerkt, dass ich unter Stress einfach stand. Und dann habe ich mir mal meine Bildschirmzeiten angeguckt und gesehen, dass ich 3,5 Stunden im Schnitt auf Instagram bin. Dann kann man natürlich sagen, okay, war auch arbeitstechnisch, aber ehrlicherweise, meine Arbeit hätte ich auch in einer Stunde hinbekommen. Mhm. Ja, und das ist eben das, was wir uns bewusst machen müssen, diese Apps sind darauf ausgerichtet, uns maximal in ihnen zu halten und immer wieder reinzuziehen. Und trotzdem wird man rückfällig, kann man sagen, auf der einen Seite I failed, aber ich merke das jetzt eben viel, viel schneller, weil ich in mich reinhöre, weil ich dieses negative Gefühl mittlerweile kenne und selbstkritisch dann hinterfrage, was ist jetzt anders? Aha, ich bin wieder zu viel auf Social Media unterwegs und dass ich das dann sofort ändere. Und auch ein Tipp wieder hier an Eltern, das teile ich auch mit meinen Kindern, die noch kein Social Media haben, dass die eben schon von klein auf mitbekommen, wie schwierig es ist, auch als erwachsene Person da einen gesunden Umgang mitzulernen.
Finde ich sehr cool, ne? Weil das ist ja auch immer so man hat Phasen und manchmal hat man auch generell mehr Ressourcen und mehr Freude daran und es ist ja auch nicht immer so planbar, wie gut, wie positiv ist der Impact, wie gut läuft der Post, ne? Das kann ja mich total pushen mal ein paar Tage. Und ich finde es auch mal wichtig, so ein Check-in mit sich zu machen. Also ich finde einmal so digitales Fasten und sich so Grenzen zu setzen, ist ja einfach ein ist ja wahrscheinlich im Alltag das Einfachste, um da überhaupt mal eine Routine reinzukriegen. Aber sich auch zu fragen, okay, ist das wirklich immer nur Gewohnheit, warum ich hier bin? Oder habe ich wirklich so ein Check-in zu machen? Warum nutze ich das gerade, Social Media? Ja. Das ist eine wichtige Frage. Ein
schöner Begriff, digitales Fasten. Also wir reden ja auch manchmal über Intervallfasten.
Ja.
So, ne, dass man halt so Zeitfenster hat, wo man es halt einfach nicht macht. Auf jeden Fall gute Routinen-Teil der Stack.
Mhm. Ja, absolut. Oder was du gerade beschrieben hast, wenn du verfolgst, du postest etwas und checkst die ganze Zeit und du kennst dann, ich kenne das Gefühl auch, wenn ein Post nicht gut performt, dann fragt man sich, was ist schiefgelaufen?
Löschen, Neupost.
Entweder so, aber dass man da auch merkt, möchte ich das überhaupt? Möchte ich davon abhängig sein?
Genau.
Brauche ich diese, ist es gut, dass ich diese soziale Bestätigung von außen so brauche? Nein, danke.
Da habe ich jetzt einen guten, also ne, das ist ja so das Thema des Jahres für mich gewesen, wie viel soziale Bestätigung, Anerkennung und Validierung brauche ich von draußen. Ne? Und weißt du, was ich jetzt mache? Und es ist anders als früher, ich lasse so richtig schlecht performende Posts einfach stehen und lebe damit. So, ne, dass ich quasi mir angewöhne, ne, dass eben auch die schlecht performenden Posts einfach auch dazugehören und dass eben nicht alles immer heiß und sowas sind, ne, sondern dass es eher so die Mitte halt ist. Und das hilft mir total, weil es gibt immer einen Post, der noch schlechter performt hat, ne,
ja,
der irgendwo da steht. Und das ist eigentlich für mich so eine gute, dadurch habe ich auch so eine Distanz dazu aufgebaut.
Und dass man lernt, das bringt man ja quasi auch den Kindern bei, aber dass das nicht deinen eigenen Wert bestimmt. Also
total,
dass man sich davon frei macht, ne? Aber eben.
Du musst wissen, dass es gut war,
genau,
was du gepostet hast, ja.
Stehe ich dahinter und wenn ja, dann ist gut. Und dass man sich selber sagt, okay, diese soziale Bestätigung von außen brauche ich nicht und irgendwie, weiß ich nicht, die Followerzahl oder Likezahl bestimmt nicht meinen eigenen Wert.
Und ich finde auch ein Perspektivwechsel ist da ganz witzig, wenn man mal so drauf guckt. Du guckst natürlich deine Algorithmus und deine Posts und deine Sachen an. Das macht keiner sonst. Vielleicht noch jemand aus deinem Team, wenn du ihn darauf ansetzt. Aber das ist auch aus einem Buch, das ich gelesen habe. Das war irgendwie ein Roman. Und dann sagte die Mutter zur Tochter am Ende, you're not that important. Also die anderen Menschen kreisen nicht die ganze Zeit um dich und gucken sich das genau an.
Jeder interessiert sich für sich selber.
Niemand schaut sich das an. Und das finde ich aber sehr entlastend.
Total. Und ich glaube, da hilft eben auch für diese Erkenntnis, dass man es wirklich irgendwann fühlt, diese bewussten Social-Media-Auszeiten, also zum Beispiel am Wochenende ist für mich, also es ist wirklich wie Arbeitszeit, Freitagmittag lasse ich den Stift fallen oder mache die App zu und ich mache mich davon komplett frei. Und dass man, ich finde, wenn man so einen Abstand gewonnen hat, dann merkt man auch, dass es eigentlich auch nur eine Scheinwelt. Mhm. Also es ist ja alles nicht echt. Und wir wissen ja auch alle, das sind alles nur Ausschnitte, kuratierte, vielleicht inszenierte Einblicke, die jeder gewährt, die wir ja auch gewähren.
Ja, wir wissen es alle, aber alle, ne? Das ist ja das, wir wissen auch alle Alkohol und so.
Total, aber ich finde, wenn man so diesen Abstand regelmäßig hat und da sich bewusst rauszieht, dann kann man das irgendwie viel leichter sehen, weil man dann in der realen Welt wieder stattfindet und merkt, ach, eigentlich ist es viel wichtig, jetzt wirklich präsent in dieser Unterhaltung zu sein oder bei meinen Kindern zu sein oder ein Buch zu lesen oder Sport zu machen.
Voll. Und ich finde auch, Inhalte, die man postet, mitteilt, raussendet, werden besser, wenn man Lust drauf hat. Also ich brauche das auch für Kreativität. Also wenn ich nicht intuitiv Lust habe zu posten, das mache ich einfach nicht mehr. Natürlich ist das absolut Gegenteil, was dir jeder empfehlen würde. Hochfrequent, mehrfach die Woche, vorgeplant. Habe ich aber keinen Bock drauf. Der Preis ist natürlich, ich kann nicht so krass wachsen. Aber das ist natürlich was, wo es mir viel besser mitgeht. Ne? Und das kam aber nur, indem ich überhaupt dieses Gefühl erkennen kann, boah, das nimmt mir gerade zu viel Energie, brauche ich gerade nicht. Und das ist ja immer wieder eine freie Entscheidung. Und dann darf man 3 Monate Pause machen über den Sommer. Man darf auch wiederkommen, man darf auch mal eine Woche dann jeden Tag posten, wenn man Bock hat. Also diese Regeln sind ja so verrückt, dass wir immer versuchen, was zu hacken. Ein System, das uns ja sowieso die ganze Zeit entgleitet eigentlich.
Mhm.
Witzig, dass wir an der Stelle nämlich die Sachen nicht, ne, dass einem das nicht so wichtig ist. Glaube ich, ist es auch wichtig, dass man genug andere Ressourcen hat, ne, die einem wichtig sind, dass man seinen Selbstwert, seine Selbstbestätigung auf vielen Sachen fußt. Und damit beende ich nämlich den Spoiler, weil ich weiß, dass Elisabeth nämlich, ne, auch über andere Dinge noch nachdenkt und ich jetzt schon weiß, was wir als nächstes sprechen, dann würde ich nochmal einladen. So, das ist richtig cool. deswegen, ne, Teaser-Trailer, was könnte es sein, Ja, aber ich glaube, ne, Abstand gewinnen, ne, denn aus sich selber Dinge herausdenken und fühlen und daran bestimmen, wird eine Rolle davon spielen.
Low-key versus High-Tech.
Liebe Elisabeth, du bist ja nicht nur Newsfluencerin, die erste ihrer Art, Bestseller-Autorin, ich möchte das nochmal betonen, sondern woher wir uns ja kennen, hatte ich ja einfach gesagt, du bist ja auch Mutter von drei Kindern. Und du sitzt jetzt hier, du hast einen Aura-Ring, wir haben uns schon im Vorgespräch alle, ich mit zwei Bändern, hier Ringcon und Aura. Bist ja auch Mutter und auch, so wie ich das wahrnehme, ja super interessiert an körperlichen Gesundheit und Co. Vielleicht nicht im gleichen Maße wie ich oder mehr, weiß ich nicht. Ja? Deswegen, neben den ganzen mentalen Sachen, die wir gesprochen haben, gibt es auch körperliche Hacks oder Sachen, wie du durch den Tag kommst in Normal oder in Hard Mode.
Ja, gute Frage. Ich glaube, ich habe das jahrelang nicht so richtig priorisiert tatsächlich, weil ich keine Zeit hatte und dachte, wann soll ich in meinem vollen Alltag noch Sport irgendwie unterkriegen? Und ich habe mich selbst überlistet, indem ich vor, ich würde sagen, 2 Jahren, weil ich auch körperlich wirklich, also ich habe gedacht, ich muss jetzt was tun für mich, weil ich Rückenschmerzen hatte vom vielen Sitzen, weil ich schnell außer Atem war, dass ich mich überlistet habe und gesagt habe, okay, Stunde Sport schaffst du nicht, es ist jetzt egal, du fängst jetzt einfach an, irgendwas zu machen. Also auch Gym war für mich nichts, weil das dann doch der Weg war, der dann zu lang war, sondern ich habe gesagt, ich mache es zu Hause, auf der Matte, mit YouTube-Videos, es ist egal, wie lange, Hauptsache ich mache es. Und ich habe am Anfang wirklich nur 5 Minuten. Und wenn es die 5 Minuten Armübungen waren, habe ich mich gefeiert, Und das wurde sukzessive mehr, dass ich gesagt habe, super, diese Woche habe ich es einmal 5 Minuten geschafft. Jetzt mache ich es nächste Woche 3-mal die Woche. Dann habe ich gedacht, wenn ich 5 Minuten schaffe, kriege ich vielleicht auch nochmal Pilates-Übungen hin, 15 Minuten, 20 Minuten. Nicht sagen, okay, ich muss es einmal in der Woche machen, sondern lieber 20 Minuten 4-mal die Woche als gar nicht. Und das hat mir total geholfen, da in eine Routine reinzukommen. Und mittlerweile kann ich voller Stolz sagen, ich laufe 2-mal die Woche und sonst mache ich Mattensport, würde ich sagen, mindestens 4-mal die Woche. Und das ist für mich der absolute Gamechanger tatsächlich, weil ich das in meiner Ausdauer merke. Die Rückenschmerzen sind komplett weg. Ich habe viel mehr Energie. Und auch gerade dieses Joggen. Ey, ich habe Joggen gehasst. Ich habe es gehasst. Und ich brauche das jetzt. Also auch gerade, wenn ich irgendwie überlastet, überfordert bin, wenn es mental mir alles zu viel wird, ich ziehe meine Schuhe an und gehe raus. Also so dieses niederschwellige Angebot, dieses einfach machen, egal wie lange, das war für mich so ein Hack.
Super cool. Ja, Konsistenz ist ja sowieso so wichtig, diese kleinen Einheiten. Ich finde es manchmal auch leichter, ein 10-Minuten- und ein 15-Minuten-Video untereinander zu machen, als ein 25-Minuten.
Ja, cool. Das ist echt so.
Einfach, weil man ganz niedrig die Grenze setzt. Es gibt ja auch einen Kollegen, der sagt immer gerne, jeden Tag eine Liegestütz. Die meisten machen mehr da, Oder eine Kniebeuge. Und dass man einfach so ganz niederschwellig ist, ich finde, das ist auch immer so wichtig, weil das ist das Motivierende und das ist das Realistische, dass wir im Alltag da bleiben, weil sonst hat man oft diese ganz krassen irgendwie Rebound-Effekte, wie es von so Crash-Diäten auch ist. Und beim Sport ist es genauso. Und so kann man irgendwie auch verletzungsfrei, stark und irgendwie auch sportlich so durchs Leben kommen und Alltagsbewegung.
Ja, und das wirklich so in die Routine zu integrieren. Was mir auch hilft, ich war auch so eine schöne Wetterjoggerin bis vor 1,5 Jahren. Und jetzt sind bei mir die festen Tage immer mittwochs und sonntags. Und ich gehe halt jetzt, ich denke gar nicht mehr drüber nach. Es sind halt meine Jogging-Tage und ich gehe halt einfach joggen. So.
Ist einfach, es gibt kein schlechtes Wetter.
Nee.
Schlechte Kleidung.
Ja.
Diese ganzen
Dinge.
Es, ich glaube, das ist ja auch, passt auch zu dem, was du heute viel erzählt hast, Komplexität rausnehmen, einfach ganz klar Dinge entscheiden und so machen. Und so funktionieren wir Menschen ja auch mit Routinen, dass wir die gar nicht, deswegen klappt ja auch Intervallfasten für viele Menschen gut, weil es eine klare Regel ist, bis dahin esse ich nichts. Das heißt, ich muss nicht überlegen, was esse ich überhaupt das, wie trinke ich meinen Kaffee, ist das jetzt noch Fasten, an dem es einfach ganz klare Grenzen und Regeln gibt und das ist total entlastend.
Und es nicht als Scheitern ansehen, wenn ich zum Beispiel mal eine Woche habe, wo ich keine 25 Minuten Zeit habe für Pilates, an so einem Tag, wo ich es mir eigentlich vorgenommen habe, dann sage ich, okay, dann mache ich wenigstens 5 Minuten irgendwas. Ja. So, also einfach da so Konsistenz reinbringen.
Cool. Hast du sonst auch Tipps?
In welcher Art?
Für unser Thema Dopamin und Mental und Entsuchtung.
Ich habe ja schon ein paar Sachen auch gesagt. Ich bin ja ein großer Fan, auch immer mit seinen Gefühlen sich zu verbinden, auch bei der Nutzung. ich kenne auch dieses so, boah, das tat jetzt irgendwie gar nicht so gut, aber was genau tat jetzt nicht so gut? Und was ich auch total wichtig finde, man darf Leuten auch entfolgen. Also, oder Accounts oder Dingen. Wenn man einfach immer wieder merkt, so, ah, das irgendwie sollte ich folgen oder sollte ich wissen. Und man darf auch einfach mal sagen, so, das tut mir nicht gut, die Person will ich nicht mehr sehen. Das ist einfach vielleicht, es ist ja wie im wahren Leben, wenn ich wen nicht mag, würde ich den auch nicht treffen. Und wieso muss ich mir den mal irgendwie angucken? Also das finde ich auch total entlastend, dass man das auch wieder selbstwirksam, hast du ja auch schon gesagt, Selbstwirksamkeit ist so wichtig, so managt. Ja, und dass man halt, glaube ich, sich keinen Gefallen tut, Dinge immer zu verteufeln, sondern eher sich zu fragen, okay, was ist gerade die Herausforderung damit? Wie möchte ich damit umgehen? Ja, das wäre nochmal was, was wir vielleicht schon gut rausgearbeitet haben, aber was mir auch wichtig ist, ne? Dass wir die Grenzen setzen dürfen.
Ja.
Und du, Tuan?
Ich glaube, ich gehe auf das Thema Grenzen und schließe es dann auch an der Stelle halt ab. Out of Office Reply, ne? Also ein super gutes Tool. Und dann tatsächlich hat mir auch schon einmal kurz angerissen, ich habe meine Handys so eingestellt, ich habe ja 3 Handys, dass die automatisch auf nicht stören gehen, je nachdem, in welchem Ort ich bin. Mhm. Ne? Also je nachdem, also bei uns ist es wirklich so, wenn ich quasi mehr oder minder in unsere Postleitzahl reinfahre, ne? Damit ist eben nicht nur das Haus, sondern auch der Garten, ne? Und der Wanderweg und sowas inkludiert, dann geht es automatisch auf nicht stören. Also ich muss selber nicht machen. Ne? Das Gleiche ist auch im Fitnessstudio so. Ja, das heißt, in einem Fitnessstudio bin ich erreichbar, in einem anderen ich nicht erreichbar. Also das ist ein gutes Tool, was man machen kann. Und ansonsten messen, machen, wirken oder sowas. Ich finde, ein guter Indikator dafür geht anders, ja. Aber ist tatsächlich in meiner App über nachzugucken, ne, wie meine Herzfrequenzvarianz halt ist. Daran erkenne ich tatsächlich, ne, was mir gerade gut und was nicht tut. Also, und das ist auch ein guter Mal. So, waren das jetzt irgendwie gute 60 Minuten oder 70 Minuten? Daran erkennt man auch so, okay, vielleicht eher nicht so.
Und dann entsprechend versuchen, was zu ändern.
Ja, cool. Wir haben dann auch ein paar praktische Low-Key- und High-Techs gehabt. Dann noch zum kurzen Abschluss, ne, und da vielleicht auch nochmal den Bogen halt zu spannen. Noch eine abschließende Frage an dich, Elisabeth.
Ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen gesprungen im Thema, aber gibt es noch mal irgendwas, was du noch mal allen mitgeben wollen würdest? Vielleicht allen Creatorinnen da draußen. Wo können die jetzt anfangen, das Thema für sich zu beleuchten? Gibt es irgendwas, was du sagst, mach das auf jeden Fall?
Du meinst jetzt im Konsum oder im Veröffentlichen?
Sowohl als auch, aber ich glaube vielleicht sogar eher im Konsum.
Also ganz klar für sich eben das mal zu reflektieren, bis wohin tut es mir gut, wann bin ich nicht mehr Herr oder Frau meiner Lage, sondern lass mich da zu sehr verleiten. Und ich finde es irgendwie auch ganz wichtig, ich glaube, wir alle wissen mittlerweile, welche Inhalte vom Algorithmus gepusht werden. Das sind eher die, die emotionalisieren, ja, skandalisieren oder, dass man sich das auch bewusst macht und überlegt, muss ich das wirklich tun? Oder versuche ich nicht erstmal innezuhalten und zu überlegen, okay, will ich jetzt nur Effektheischerei? Also ich finde auch, wir stehen so ein bisschen in der Verantwortung, dieses ganze System so ein bisschen zu hinterfragen. Mhm. Die Welt ist aufregend genug. Und ich finde, wir haben da auch eine Verantwortung, das nicht mehr so mitzuspielen.
Mhm. Möchtest du noch was?
Nein, das war wunderschön.
Gut, dann herzlichen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir hätten noch ganz viel fragen können. Das ist ein super cooles Thema, in dem du unterwegs bist. Auch danke dafür. Und zeitnah werde ich dann nochmal mit Tuan einchecken, wie sein Digital Fasting und Detox so läuft.
Also ohne WhatsApp, ja, finde ich, habe ich es gut gemacht. Aber gut.
Das ist nur wichtig, wie du das für dich einordnest. Ich werde dich da nicht kontrollieren. Okay,
danke
dann.
Danke für die Einladung.
Ja,
es war super, dass du da bist, warst.
In dem Sinne, stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.